Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts, Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Ihnen für euch da draußen schaut so aus, dass ich ihn in der Früh treffe und er vielleicht, also er hat versucht, Creme aufzutragen, aber die befindet sich konstant komplett zwischen den Augen.
Hier war ich extra rot, da habe ich extra viel Creme aufgetragen.
Oder ist es ein Retainer, also ein Hautcreme-Retainer, dass du den quasi aus den, also zwischen den Augenbrauen?
Das wäre richtig smart, dann könnte ich sie mir immer von da nehmen und halt da, wo sie gerade gebraucht wird, applizieren.
Ganz genau, zwischen der Nasenwurzel.
Aber nein, so weit habe ich nicht gedacht. Ja.
Warst du so unter Stress, weil ich dich so früh zum Termin gebeten habe, oder?
Ja, schon ein bisschen. Ich muss zu früh aufstehen heute.
Das hast du ja schon gesagt.
Das war ganz schrecklich.
Dass wir unseren Schuhfix jetzt auf alle Fälle nach hinten verlegen müssen.
Ich liebe es auch, einen Vater von zwei damit zu belangen, dass wir nicht so früh uns treffen können, weil ich dann weniger als 7 Stunden Schlaf kriege. Übrigens, das liebe ich einfach.
Ich verstehe das aber trotzdem. Also es ist ja vollkommen irrelevant, ob ich jetzt ein Vater bin oder nicht. Wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man es auf jeden Fall ausnutzen, Christopher.
Eben.
Dafür bin ich ganz stark. Also
Basketballtraining bis 22:30 ist ja, einfach.
Das ist nix. So, müssen wir jemanden begrüßen oder shoutouten oder vorstellen? Wie geht das?
Wir können Löwenanteil begrüßen. Hallo Löwenanteil. Schön, dass ihr diese Folge sponsort und auch die vergangenen Folgen. Wir haben wieder eine Lieferung bekommen am Montag für unser nächstes Seminar, wo Löwenanteil, danke dafür auch Löwenanteil, ja immer das Mittagessen sponsort. Und sie sponsoren auch euch mit 10%, wenn ihr den Code MTMT verwendet.
Ihr könntet da jetzt mal ein bisschen mehr reingehen und ein bisschen mehr für die Feiertage schon vorbestellen, oder? Die kommen ja auch bald.
Ja, zum Beispiel. Und ich meine, jetzt ist auch so, ja, das Wetter wird auch löwenanteiliger.
Absolut.
Einfach einen warmen Eintopf zum Mittagessen. Ich muss ein bisschen gucken, dass der Head of Memes nicht einfach alles an Löwenanteil wegfuttert,
so
weil
ist
dann
es nämlich, ja,
bleibt halt nichts mehr für uns.
Ja.
Der hat halt hier seine Routine und ballert sich halt jeden Tag ein Glas rein. Dann ist immer, wenn ich den Schrank aufmache, so.
Also ich verstehe es auch total. Weißt du, was ich mir gedacht habe? So,
ja, der checkt es eh. Das ist der Meal Prep King.
Das ist der Meal Prepper. Der, ja, absolut.
Der ist, ja.
Aber seitdem funktioniert es auch bei ihm. Also wenn du dir anschaust, ja, Shoutout Javan,
wirklich,
was da so passiert ist und so weiter bei dir, das ist ja, ich meine, das haben wir schon mehrmals gesagt.
Ich habe letztens so, hab ich so alte Videos durchgescrollt und so, da habe ich so ein altes Video, wie wir beim Koreaner saßen, vom JDB, da hat der so ein pummeliges Gesicht gehabt einfach und da war ich so, hä, wer ist das?
Ja, ja.
Ja. Aber jetzt wird er ja wieder, jetzt nimmt er wieder zu, jetzt ist wieder Winter Arc halt. Mhm.
Schau mal, ja, dann sollte man auf alle Fälle irgendwie das, glaube ich, auch festhalten, oder? Wer wie viel zugenommen hat, bis wann?
Da muss ich mich mal wieder wiegen jetzt.
Ja.
Ich bin ja auch, ich habe mich irgendwie auf so ein neues Tief eingependelt.
All-Time-Low oder wie?
Ja, jetzt kein All-Time-Low.
Ja, aber halt aber so All-Time-New, new, ausgeleveltes Low.
New All-Time-Low so ein bisschen. Ja. Also war schon echt immer die Plus-Minus- Zahl, um die ich mich rumgependelt habe, war immer so 114. Und jetzt bin ich halt so bei 110 gelandet irgendwie über die letzten Monate so.
Ja, aber du bewegst dich halt auch einfach mehr.
Ja.
Also viel mehr. Also jetzt nicht nur, weil du jetzt wieder Basketballtraining regelmäßig hast, sondern du hast ja, also dein Ausdauer, dein Intervall-Output auch in deinen Sessions im Gym ist ja einfach konstant und hoch.
Ja, aber die letzten 2 Monate eigentlich auch nicht.
Das stimmt aber nicht.
So mit krank und so, da habe ich erstmal gar nichts gemacht. Davor, ja, da habe ich dann so alibimäßig angefangen mit einer Cardiophase, aber dann bin ich krank geworden. Und jetzt, darüber haben wir ja geredet in der letzten Podcast-Folge, jetzt habe ich wieder nur Bock auf Eisen,
ja,
und gar keine Intervalle. Die Base hat mich ja gezwungen, am Montag
Montag
Intervalle zu machen. Mhm. Aber sonst hätte ich das nie gemacht.
Ja, du hast ja auch zwei kongeniale anschiebende Partnerinnen gehabt, oder? Bei deinen
Intervallen. Richtig, ja. Dann macht es auch irgendwie schon Bock.
Da ist das ganze Gym ja fast weggeflogen.
Ja.
Weil ihr so viel Wirbel gemacht habt. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Yep.
Oder?
Ja, das war schon gut. Also, wenn ihr es nicht schafft, eure Intervalle oder euer Cardio zu machen, dann sucht euch einfach ein paar gute Trainingspartnerinnen, Leute. Dann klappt das nämlich auch.
So, jetzt mal Butter bei den Fische. Du hast mich ja gestern Abend in Vorbereitung auf dieses Podcast, hast du mir zugeflüstert, Andreas, wir könnten eigentlich auch Folgendes machen. Und ich habe mich tatsächlich mal versucht vorzubereiten und habe mal die Fragen vom Q&A gelesen in Vorbereitung, weil ich gedacht habe, dass wir heute den Q&A-Podcast machen, den monatlichen. Und dann hast du mir aber einen Instagram-Post über den was-uppenden Hüftbeuger geschickt.
What's up?
Yep. Und das fand ich schon mal ziemlich lustig, aber noch viel interessanter war für mich natürlich, das war nämlich genau meine Zeit. Also hast du richtig abgepasst und hast bei mir den richtigen Moment getroffen.
Ich weiß ja, wie es läuft bei dir. Abends im Bett liegen und Kommentarspalten genießen.
Pass auf, und ich sag's dir, wie es ist. Das war genau um 8:15. Da habe ich gerade so meine letzte Bowl, also die meine letzte Mahlzeit vom Tag, ja, für den Winterarg, obviously.
Mhm, klar.
Und da ist dann immer so, dass ich quasi meine WhatsApps durchgehe, meine E-Mails durchgehe und quasi, was mir für Instagram geschickt wird oder so. In Vorbereitung darauf, dass ich danach Football und Poker schaue. So. Und ich arbeite das erst weg und dann schaue ich halt und esse. Ja? Weil ich will schon, ich brauche so einen Flow. Weil sonst, wenn das Essen unterbrochen wird und so weiter, dann habe ich keine Lust drauf und so weiter. Und gestern war es dann so, da hast du mir eben diese Kommentare geschickt, hast gemeint so, hey, wir könnten auch darüber podcasten. Und dann am Anfang habe ich es gar nicht gecheckt. Hüftbeuger, immer das Gleiche, habe ich keinen Bock und so weiter. Und dann habe ich es erst gesehen.
Ich habe ja nur so geschrieben, so guck einfach mal in die Kommentare.
Genau, und dann habe ich es entdeckt, was du gemeint hast. Und zwar ging es darum, und das ist tatsächlich schon ein wichtiges Thema, dass eine Person, die sich dieser Diskussion in den Kommentaren angeschlossen hat, einen Sachverhalt versucht hat aufzubringen, indem er gesagt hat, dass bei den hüftbeugenden Muskeln noch einer fehlt. Und zwar welcher?
Der Rectus Abdominis.
Und daraus entwickelte sich dann eine durchaus interessante Diskussion, wie ich finde.
Ja, interessant kann man sie nennen.
Du hast am Anfang gedacht, das ist kein echter Mensch, sondern ein... Doch, es ist ein echter Mensch, aber einer, der trollt und der dich quasi eigentlich nur verarschen will, oder?
Nicht am Anfang, aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich werd hier gerade getrollt. So.
Kannst du...
He has to be trolling, dachte
okay,
ich mir.
Okay, kannst du kurz, um ein Intro zu haben für das, worüber wir jetzt gleich sprechen, kannst du kurz die Thematik und wahrscheinlich das gegenseitige Missverständnis auf den Punkt bringen?
Boah, ich weiß nicht, ob ich das auf den Punkt bringen kann, weil ich auch dann irgendwann ganz verwirrt war und seinen Standpunkt gar nicht mehr so wirklich verstanden habe. Also ich habe erstmal versucht und es ist mir auch ganz gut gelungen, einfach ausgeatmet zu bleiben und sachlich zu bleiben in so einer Diskussion, was tatsächlich gar nicht so einfach ist. Also es ist immer so, wenn du irgendeinen Content lieferst und der wird wegkritisiert oder angegriffen, so, da ist man natürlich dann gleich so persönlich angegriffen und vielleicht reagiert man auch emotional, aber das habe ich eigentlich ganz gut hinbekommen. Das ist, glaube ich, auch was, das habe ich inzwischen generell gelernt, egal. Und es geht hier auch überhaupt nicht darum, diesen Typen jetzt hier wegzuhaten. Und ihr braucht auch nicht irgendwie da in die Kommentare reingehen und irgendwas machen. So, das ist nicht der Sinn von diesem Podcast. Deswegen machen wir nicht diese Folge, überhaupt nicht. Ich meine, das Missverständnis lag im ersten Kommentar, dass eben der Rectus Abdominis auch ein Hüftbeuger ist, den habe ich vergessen, weil ich glaube, neun hüftbeugende Muskeln sind in diesem Reel vorgekommen. Es ging quasi darum, dass alle immer über den Iliopsoas reden und immer sagen, ja, der Hüftbeuger ist verkürzt und so weiter oder was auch immer macht der Hüftbeuger. Und ich bin immer so, der Hüftbeuger, so welchen meinen wir denn von den neun beziehungsweise zehn Hüftbeugern? Deswegen habe ich dieses Reel gemacht. Übrigens danke für den Support vom Internet. Das Reel ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das freut mich natürlich sehr. Vor allem, wenn so eine dumme Idee wie das einfach gut ankommt bei Leuten. Das freut mich natürlich extrem. Und dann habe ich ihm eben versucht zu erklären, warum der Rectus Abdominis eben kein Hüftbeuger ist. Mhm. Und also ich bin da wirklich auch sehr lange sehr geduldig geblieben und habe eben versucht, das wirklich ganz sachlich irgendwie runterzubrechen. Und das ist mir aber nicht gelungen in dieser Diskussion. Und dann eben kam immer wieder das Gleiche. Also es wurde dann zu so einem Kreislauf. Und da war ich dann an dem Punkt, dass ich dachte, okay, ich glaube, ich werde hier getrollt. Und da hatte ich dann auch, da bin ich dann irgendwann bin ich ausgestiegen mit einem Salutier-Emoji und habe gesagt, gut, dann lasse ich es jetzt, weil das bringt ja auch nichts. Also okay. ich wollte das auch, ich wollte proaktiv nicht irgendwie mich da irgendwie verteidigen oder defensiv sein, sondern ich wollte das wirklich irgendwie erklären einfach. Ich dachte mir so, vielleicht schaffe ich das ja. Auch wenn das natürlich naiv ist, dass man denkt, in Instagram-Kommentaren kann man vielleicht wirklich jemandem was erklären und vielleicht was beibringen und so. Mhm. Mir ist schon irgendwie bewusst, dass Instagram-Kommentare nicht dafür gemacht sind. Aber ja, vielleicht fasst es zusammen, I don't know.
Okay, ich habe mal mich tatsächlich vorbereitet und habe ein paar Screenshots gemacht von einigen Aussagen. Und ich glaube, das wäre vielleicht ganz gut, um diese Aussagen herzunehmen, um darüber zu sprechen, um vielleicht ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Oder ein Verständnis zumindest dahingehend, dass du erklären kannst, was deine Position war, logischerweise, und wo wir vielleicht letztendlich auch für diese Person oder für alle anderen, die vielleicht ein ähnliches Verständnis haben, so ein bisschen Klärung zu schaffen, damit man am Ende des Tages irgendwie vom Gleichen spricht und on the same page kommt, was das Verständnis anbelangt. So.
Das wäre gut. Deswegen machen wir den Podcast, um Mehrwert zu liefern für alle, die jetzt gerade zuhören, im Hinblick auf Biomechanik, Bewegung, Anatomie und so weiter.
Genau.
Weil das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das mitbekommen, dass da, ja, dass man aneinander vorbeiredet und so weiter und gewisse Dinge halt irgendwie nicht klar sind und nicht einheitlich definiert oder gedacht werden.
Es ist jetzt die Frage, sollen wir so vorgehen, dass ich jetzt einfach diese Sachen vorlese, beziehungsweise was ich vorhin als Idee hatte, dass wir erst so ein paar Begrifflichkeiten klären sollten.
Mhm, können wir gerne machen. Das macht, also eben, da sind wir schon beim Thema. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man über Bewegung und Biomechanik und Anatomie spricht, dass gewisse Begrifflichkeiten geklärt sind, damit okay. Der eine weiß, was der andere meint, wenn er ein Wort XY benutzt. Und dafür gibt es ja eigentlich auch eben fest definierte anatomische Begrifflichkeiten.
Genau. Ich denke, dass es ganz gut wäre, dass wir, wenn wir über Bewegung der Hüfte sprechen, da geht es ja auch viel in den Kommentaren darum, wie sich das Becken vermeintlich bewegt. Mhm. Sollten wir vielleicht darüber sprechen, dass wir unser Verständnis über Becken aufrichten, Becken kippen, beziehungsweise Anterior Pelvic Tilt, Posterior Pelvic Tilt, dass wir diese Begrifflichkeiten mal erklären, damit wir da schon mal ein Grundverständnis haben. Mhm. So, wenn du von Beckenkippen sprichst, was meinst du damit?
Ich meine damit, dass das Becken nach vorne gekippt wird. Also das ist so, das wurde mir hier auch einfach so beigebracht. Ein Becken, das nach vorne kippt, ist gleich Anterior Tilt. Ihr könnt euch das Becken wie eine Schale vorstellen. Und wenn diese Schale nach vorne kippt, dann würde das Wasser aus dieser Schale nach vorne auslaufen, wenn das Becken eben kippt. Und wenn das Becken aufgerichtet wird, dann kippt es quasi nach hinten und das Wasser aus der Beckenschale würde nach hinten auslaufen.
Wenn du jetzt quasi anatomische Bewegungsrichtungen dazu bringst, was wahrscheinlich viel zielführender ist, weil man sich dann quasi auch, dann kann man kein Unverständnis dafür haben, weil aufrichten und kippen wird immer noch vertauscht.
Ja. Weil es eben auch keine richtigen anatomischen Begriffe sind am Ende.
Das ist genau der Punkt.
Ja.
Also, kannst du koppeln, kippen und aufrichten zu den anatomischen Richtungen?
Kippen ist gleich nach anterior und aufrichten ist gleich nach posterior. Also wenn man sich eben das Becken vorstellt, man guckt sich das von der Seite an, dann rotiert ja immer, das ist ja immer eine Rotationsbewegung, dann rotiert das Becken eben entweder nach vorne, nach anterior oder es rotiert nach hinten, nach posterior. Nach vorne ist gleich kippen, nach hinten ist gleich aufrichten. Aber es macht total Sinn, dass man eben Begrifflichkeiten wie aufrichten und kippen nicht verwendet, weil die logischerweise das Potenzial für Verwirrung haben. Das ist auch mir in der Vergangenheit immer wieder klar geworden. Und es ist auch so, wenn du von kippen sprichst, natürlich kann es nach vorne oder nach hinten sein.
Ja.
Also von daher Wir reden ja immer, weil wir gerne Denglisch reden, von Anterior und Posterior Tilt, weil das beschreibt es halt sofort. Da kann es eigentlich gar kein Missverständnis geben.
Absolut, das sehe ich auch so.
Man könnte auch einfach anteriore oder posteriore Rotation des Beckens sagen.
Ja, wobei, wobei Rotation für viele da draußen wahrscheinlich auch wieder verwirrend ist, weil Rotation eben nicht in der sagittalen Ebene gesehen wird, sondern einfach in der transversalen oder was auch immer.
True, ja.
Ja, also auch das birgt Potenzial für Verwirrung. Eine weitere Begrifflichkeit ist sicherlich irgendwie geschlossene und offene Kette, die ihr ja quasi auch in dieser Diskussion, die ihr geführt habt, also die hast du verwendet und die hat dein Gegenüber, glaube ich, gar nicht verstanden oder auch vielleicht gar nicht wahrgenommen. Aber in diesem Kontext der Diskussion ist sie durchaus auch wichtig.
Ja, eine geschlossene kinetische Kette ist zum Beispiel eine Kniebeuge. Du stehst auf dem Boden und du kannst quasi eine geschlossene Kette ziehen zwischen dem Boden, deinem Fuß, der Hantel, dem anderen Fuß und wiederum dem Boden. Mhm. Das wäre eine geschlossene kinetische Kette. Und eine offene Kette ist eben, du sitzt in einem
Beinstrecker
zum Beispiel, genau, und deine Füße baumeln quasi in der Luft. Oder du machst Kurzhantelbankdrücken und deine Hände sind quasi nicht fixiert. Die Kette ist nicht geschlossen, sondern sie ist offen, weil du eben frei bewegliche Kurzhanteln in den Händen hältst. So, jetzt mal ganz grob.
Okay, gut. Fällt dir noch was ein, was wir noch vorab klären sollten?
Naja, es geht ja dann um, darauf kommen wir wahrscheinlich sowieso, relative Bewegungen.
Mhm. Das ist mir schon wieder zu speziell. Darauf kommen wir vielleicht in der weiteren Diskussion, weil.
Und Hüftextension.
Das ist schon, genau, das ist schon so reingezoomt.
Und Hüftflexion.
Das würde ich erstmal außen vor lassen.
Okay.
Aber du hast natürlich vollkommen recht. Wir werden in der Diskussion, in unserem Gespräch, werden wir da auf jeden
Fall. Das ist nämlich das eigentlich Wichtige, wo, glaube ich, auch der Hund in diesem Missverständnis begraben liegt, nach wie vor.
Ja. Ich habe dir ja meinen Take dazu schon gegeben und so weiter, dass der noch viel rudimentärer ist. So.
Das kann auch sein, ja.
Wir starten jetzt einfach mal mit einer Aussage. Also eine Aussage, wenn nicht sogar die erste deines Diskussionspartners, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, Shoutout, war: Rumpfbeuge geht mit Hüftbeuge einher. Es geht nicht anders.
Ja, das ist schon mal eine schwierige Aussage. Also da sind wir schon wieder bei Begriffen. So, was ist eine Rumpfbeuge genau?
Ja.
Ist eine Rumpfbeuge, weil eine Rumpfbeuge kann eben beides sein. Und genau das ist der Grund, warum wir präzise uns ausdrücken müssen, gerade wenn wir über Bewegen sprechen. Mhm. Stellen wir uns mal vor, wir stehen da und beugen unseren Rumpf. Das kann ich machen, indem ich mich quasi über die Wirbelsäule einrolle. Dann beuge ich meinen Rumpf. Und das wäre. Und mein Becken bewegt sich gar nicht.
Kannst du auch da gleich einbeuge und beugst du den Rumpf? Was heißt das anatomisch gesehen? Was macht die Wirbelsäule?
Flexion der Wirbelsäule.
Okay.
Deine Wirbelsäule wird rund, du beugst dich nach unten. Das wäre ein Szenario. Ein anderes Szenario ist, du machst deine Wirbelsäule ganz, ganz steif, stehst da, beugst dich nach vorne. Deine Wirbelsäule bewegt sich in sich nicht, bleibt quasi ein starres System. Und du beugst deinen Rumpf, indem du deine Hüfte beugst. Das wäre das zweite Szenario. Mhm. Und wenn wir jetzt in die echte Welt gucken, dann ist es wahrscheinlich so gut wie nie entweder oder, weil so der Körper einfach nicht funktioniert. Das heißt, normalerweise, wenn ihr jetzt da steht und ihr beugt euch runter, um was aufzuheben, dann wird sich sowohl eure Wirbelsäule beugen, also flektieren, als auch euer Becken nach vorne rotieren, nach anterior kippen, aka deine Hüfte wird sich beugen. Diese Dinge werden wahrscheinlich miteinander gekoppelt sein. Auf eine Art und Weise.
Und ich glaube, du hast was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Im normalen Kontext. Nicht im Kontext Training oder Krafttraining.
Ja. Aber diese Aussage ist halt, und genau das ist ja das große Problem. Das ist eine komplett absolute Aussage.
Ich habe noch eine absolutere.
Okay, cool.
Flexion der Wirbelsäule ist gleich Flexion Hüftgelenk.
Ja, also das habe ich ja gerade erklärt, warum das halt, also das ist keine, das macht keinen Sinn, diese Aussage. Mhm. Die macht keinen Sinn. Also du kannst nicht zwei Gelenksysteme heranziehen und sagen, wenn das Gelenksystem sich so bewegt, dann ist das das Gleiche, wie wenn das Gelenksystem sich bewegt, weil es zwei verschiedene Gelenksysteme sind, die sich gemeinsam bewegen können, die sich aber auch unabhängig voneinander bewegen können. Mhm. Und genau das ist das Thema. Also wir müssen verstehen, was gewisse Begrifflichkeiten bedeuten, damit wir eben präzise mit Worten ausdrücken können, was wir meinen in Bewegung. Und das ist eine sehr absolute Aussage, die eben, also ich weiß nicht, wo die herkommt. Ich bin immer noch so ein bisschen am Rätseln und ich würde es tatsächlich gerne verstehen, weil es natürlich nicht so ist. Weil ich mich hinstellen kann und auch ohne eine tatsächliche Hüftbeugung mich nach vorne beugen kann.
Ja, ich gehe mal weiter. Es ist eigentlich alles das Gleiche, aber ich würde einfach gerne diese Aussagen mal aussprechen, um daran zu versinnbildlichen, woher ich denke, dass.
Genau, also wir zoomen jetzt gerade rein kommt. Und gehen wirklich spezifisch in diese Diskussion, aber wir wollen das Ganze natürlich nutzen, also bear with us,
ja.
Damit wir einfach insgesamt so vielleicht ein paar größere, globalere Zusammenhänge erklären können.
Eine weitere Aussage des Gesprächspartners war, wenn man den Rumpf beugt, hat man auch Flexion im Hüftgelenk. Sonst wäre Kreuzheben auch keine Hüftbeugung. Auch das hast du eigentlich schon erklärt.
Es ist immer wieder die gleiche absolute Aussage, die meiner Meinung nach differenzierter betrachtet werden sollte.
Jetzt wird es vielleicht so ein bisschen.
Weil meine Antwort auf diese Aussage ist ja so, ja schon, aber.
Genau.
Punkt, Punkt, Punkt.
Kann es sein, aber.
Genau.
Sit-up ist ja auch eine Hüftflexion. Da wäre erstmal zu definieren, was ist ein Sit-up?
Auch wieder ist schwierig.
Versus ein Crunch zum Beispiel. Also was ist ein Sit-up?
In meinem Kopf ist ein Sit-up eben eine hüftbeugende Bewegung.
Ja.
Hauptsächlich. Und ein Crunch ist hauptsächlich eine wirbelsäulenflektierende Bewegung. Mhm. Und das ist natürlich wichtig, weil dann kann man auch sich anschauen, okay, welche von diesen beiden Bewegungen wird eher welche Muskeln zum Beispiel trainieren. Und wenn du eben deine Wirbelsäule beugst, dann sind wir dann beim Rectus Abdominis, dann wirst du vermehrt deinen Rectus Abdominis mit einer konzentrischen Kontraktion benutzen, weil der nähert quasi dein Schambein und dein Brustbein an in einem Crunch. Du machst dich rund in der Wirbelsäule, Rectus Abdominis macht diese Bewegung. Wenn du nur einen Sit-up machst, dann hast du keine große Längenveränderung vom Rectus Abdominis. Das heißt, die konzentrische Kontraktion muss irgendwie aus hüftbeugenden Muskeln in erster Linie kommen. Mhm. Also eben aus der Hüftbeuger-Gang, um die es ging in dem Video. Mhm.
Also eigentlich genau das Gleiche, was du vorhin erklärt hast. Du stehst, kannst dich nach vorne beugen, indem du deine Wirbelsäule flektierst, also eine aktive Kontraktion deines Rectus Abdominis hast. Oder du machst die Wirbelsäule komplett steif, schiebst quasi einen Hintern nach hinten und machst wie eine ADL-ende kreuzhebende Bewegung. Das ist, wenn du so willst, einfach, du kippst quasi den Körper nur im Raum.
Ja, und jetzt könnte man eigentlich schon zu relativen Bewegungen übergehen und so weiter, wenn man bei dem Beispiel ist, weil ein Crunch oder ein Sit-Up, so die haben das gleiche Setup. So sagen wir, du klemmst deine Füße unter irgendwas drunter, du hast die Knie so ein bisschen gebeugt und du sitzt auf dem Boden. Das ist die Startposition. Mhm. Und dann kannst du dich quasi hochziehen, indem du, weil dir der Femur, dein Oberschenkelknochen, der ist dann fixiert in dieser Position. Und du kannst dann entweder einen Sit-Up machen, wo dein Becken auf diesem fixierten Femur rotiert, also eben nach hinten kippt und wieder nach vorne kippt. Das wäre dann die Hüftbeugung. Oder du lässt dein Becken eigentlich mehr oder weniger in der gleichen Position. Das heißt, du hast eben keine relative Bewegung zwischen Femur und Becken und holst dir diese Bewegung nur aus der Wirbelsäule, indem du einen Crunch machst. Und das ist so, für viele von euch ist es vielleicht so, ja, ist doch klar. Mhm. Aber das ist schon so ein ganz, ganz wichtiges Kernverständnis, dass man sich eben anschaut, dass Bewegen immer relativ ist und immer irgendwie zwei Partner beinhaltet. Und es ist sehr selten in unserem Körper so ist, dass sich nur der eine bewegt und dann oder nur der andere. Deswegen ist auch so dieses ja Punktum fixum, Punktum mobile so, das ist ein sinnvolles Konzept. Aber eben wenn wir uns normal bewegen als Menschen, dann entsteht Bewegung meistens durch ein Zusammenspiel und die gleichzeitige Bewegung von beiden Gelenkpartnern.
Mhm. Ich würde, da passt wahrscheinlich diese Aussage. Das Becken kippt übrigens nach ventral bei Extension. Da ist schon der erste Denkfehler. Das Becken kippt übrigens nach ventral bei Extension, da ist schon der erste Denkfehler. Das hast du als Aussage getroffen und er sagt, das ist ein Denkfehler.
Also ich habe das nicht als Aussage getroffen. Ich habe nie geschrieben, das Becken kippt nach ventral, weil das kann eben Wörter, Begriffe sind, die ich nicht verwenden würde.
Ja, aber das ist quasi jemand, der in Anführungsstrichen auf eine Aussage deinerseits auch nochmal was gesagt hat. Und dann hat diese Person, mit der du diskutiert hast, die weitere Person zurechtgewiesen. Wie gesagt, ihr wisst schon, was ich meine. Also das wiederum darauf kommentiert.
Es sind regelmäßig Leute aufgetaucht,
genau.
Noch in der Diskussion, die dann so quasi meinen Standpunkt bestärkt haben. Finde ich übrigens cute, wenn ihr sowas macht. Also wirklich, danke dafür. Wenn das Becken nach
vorne... Aber jetzt sind wir bei relativen Bewegungen.
Genau, das ist der springende Punkt. Wenn das Becken nach vorne kippt, so, wir schütten das Wasser der Beckenschale nach vorne aus.
Also,
und wir stehen.
Also anterior?
Genau, das Becken kippt nach anterior, während wir stehen.
Also sorry, ich muss auch nochmal, also ventral, also bauchwärts. So, nur dass wir die Begrifflichkeiten sind alle die gleichen.
Genau. Dann haben wir, wenn wir uns, und das ist wichtig, wenn man relative Bewegung verstehen will, wir zoomen jetzt nur auf das, was im Hüftgelenk passiert. Wenn ich stehe, mein Oberschenkel bewegt sich nicht, und mein Becken kippt auf dem Oberschenkel nach vorne, dann habe ich eine relative Hüftbeugung, eine relative Hüftflexion.
Erklär es nochmal mit der Bewegung, also wie sich der Winkel zwischen Femur und der Schaufel verändert. Kannst du so? Ihr seht es ja leider nicht.
Der Winkel vorne
zwischen
Becken und Femur wird kleiner. Das heißt, wir erzeugen quasi vorne, komprimieren wir dieses Gelenk und hinten öffnet sich dieses Gelenk, wenn du so willst.
Jetzt wird's wild, aber ja.
Ja, aber der Winkel hinten wird größer und der Winkel vorne wird kleiner. Es ist auch, also so deep ist es gar nicht, man muss es aber wirklich einmal verstanden haben und man muss es sich vielleicht auch einmal visualisieren.
Man muss es halt optisch sehen, genau.
Also Beckenkippung nach vorne, nach anterior ist gleich Hüftflexion. Punkt. Und da gibt's nichts dran zu rütteln. Das ist einfach, it is what it is. Und andersrum eben genauso. Und das war ja so der springende Punkt. Wenn das Becken nach hinten kippt, wir haben einen posterior pelvic tilt, dann ist das Hüftextension. Weil das Gegenteil von dem passiert, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Und das war dann auch so der springende Punkt, dass ich gesagt habe, weil wir gehen wieder zum Anfang zurück. Mhm. Der Rectus abdominis ist ein Hüftbeuger. Und dann war ich so, ja nee, er macht genau das Gegenteil. Weil der Rectus abdominis zieht ja vorne dein Becken nach oben. Das heißt, er sorgt für einen posterior tilt des Beckens. So, das könnt ihr, wenn ihr gerade sitzt, könnt ihr alle machen. So, ihr könnt den scheißenden Hund machen, so ungefähr. Und das ist relativ gesehen eben eine Hüftextension. Das heißt, wenn du so willst, und so würde ich jetzt nicht unbedingt drüber nachdenken, aber wenn du so willst, dann macht der Rectus abdominis quasi eine Hüftextension. In gewissen Fällen unter gewissen Voraussetzungen. Und das war der Anfang der Diskussion, wo ich gesagt habe, so, nee, der macht genau das Gegenteil von dir.
Und dazu passt auch eine weitere Aussage von dieser Person. Würdest du sagen, der Winkel im Hüftgelenk vergrößert sich beim Crunch?
Es kommt drauf an.
Wahrscheinlich
nicht.
Jein, aber jetzt im grundsätzlichen Verständnis erstmal theoretisch ja. Weil das hat er ja in Frage gestellt. Wenn du gestreckt in Rückenlage auf dem Boden liegst, bewegst deine Beine nicht und flektierst deine Wirbelsäule, was passiert im Hüftgelenk? Genau das, was du gerade erklärt hast.
Vielleicht ein Posterior Tilt und dementsprechend vielleicht eine leichte Hüftextension.
Genau. Wenn es so ist, dass du quasi nichts anderes dynamisch involvierst als die flektierende Muskulatur der Wirbelsäule.
Genau, aber da sind wir dann wieder bei Theorie und Praxis, weil bei jedem Crunch eben nicht nur dein Rectus abdominis kontrahiert und dein Becken nach hinten tiltet, sondern der Rectus abdominis kontrahiert, beugt deine Wirbelsäule, flektiert deine Wirbelsäule, aber gleichzeitig werden auch hüftbeugende Muskeln arbeiten und eben deine Hüfte flektieren. So, und das ist genau dieses Ding. So, wir können uns ganz isoliert die Aktion von einzelnen Muskeln anschauen, wie zum Beispiel dem Rectus abdominis, und das habe ich ja gemacht. Ich habe gesagt, wenn wir nur uns die Aktion von einem Rectus abdominis anschauen, dann sorgt er quasi für eine Hüftextension. Aber in einer Bewegung wie einem Crunch in der echten Welt, die deutlich komplexer ist und wo wir eben nicht uns nur einen einzelnen Muskel anschauen können, wird es so sein, dass Hüftflexion einhergeht mit Wirbelsäulenflexion. Das bedeutet aber mitnichten, dass der Rectus Abdominis für diese Hüftflexion verantwortlich ist, weil es noch einen Haufen mehr Muskeln gibt, weil die Bewegung natürlich komplexer ist als das. Und das ist ja, da kommen wir dann so ein bisschen weg von Muskelaktion. Muskelaktion ist das isolierte anatomische Denken, oft auch losgelöst von der Schwerkraft, von
nicht oft, sondern
der geschlossenen Kette und so weiter und von der spezifischen Position, in der ich mich gerade befinde.
Eine reine theoretische Betrachtung.
Genau. Muskelaktion ist quasi so Muskeln, was die machen im Reagenzglas, im Vakuum betrachtet. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und in der anatomischen Position. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Die anatomische Position ist, stellt euch vor, ich stehe vor euch und ich habe meine Handflächen so nach vorne gedreht und ich stehe einfach vor euch und starre euch an. Richtig creepy. So, das ist die anatomische Position. Und jede Aktion, die in den Lehrbüchern steht, beschreibt eben Muskelaktionen aus dieser anatomischen Neutralposition heraus. Und auch das ist extrem wichtig, wenn man Anatomie wirklich verstehen will. Weil, was nehmen wir jetzt da für ein Beispiel? Dein Pectoralis Major. Wenn du in dieser Position stehst, kannst du sagen, ja, dein Pectoralis Major rotiert den Humerus nach innen. Aber je nachdem, wie dein Arm positioniert ist, kann dein Pectoralis Major deinen Humerus auch nach außen rotieren vielleicht. Es kommt auf die Startposition an. Und dieses statische Verständnis von Anatomie, was eben aus der anatomischen Position ohne Schwerkrafteinflüsse im Vakuum Muskelaktionen beschreibt, ist was ganz anderes als die tatsächliche Muskelfunktion. Und wenn man das verstehen will, dieses ganze Zeugs, dann muss einem der Unterschied zwischen Muskelaktion und Muskelfunktion klar sein. Mhm.
Ist gut, dass du da noch mal drauf gekommen bist, weil es auch so what's obvious to us is genius to others, so mehr oder weniger so nach dem Motto, darüber haben wir vorhin noch gar nicht gesprochen, aber das ist natürlich das. Das muss einem auch klar sein. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was ja so meine Hypothese war, dass dieser Mensch, mit dem du diskutiert hast, eben sich vielleicht dessen nicht bewusst ist, dass es da einen massiven Unterschied gibt. Ja, es ist ja wie schwarz und weiß logischerweise. Und ich glaube auch, dass, weil ja immer wieder Beispiele von Bewegungen angeführt wurden, von Kraftringsübungen, so muss ich sagen.
Wie Kreuz. Oder auch sowas wie Rumpfbeuge, was einfach irgendwie eine Bewegung ist. Aber,
ja, genau.
Ja.
Und ich glaube, da liegt auch das Problem, dass man eben menschliche Bewegung ist gleich Krafttrainingsübungen oder ich sag mal Übungen, wie jetzt Kreuzheben zum Beispiel, gleichsetzt mit der Bewegung von Knochen und Gelenken.
Ja.
Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen habe ich überhaupt auch so diesen Spaß daran gefunden, heute darüber zu sprechen, weil das ist ja ein Thema, das bei MTMT, also in unserer jeglicher Ausbildung ist es einfach, das ist ja das Thema, wenn wir über Biomechanik und Anatomie sprechen.
Genauso nähern wir uns diesem Thema. Und es ist immer noch verwunderlich für mich, dass es nicht mehr Menschen so tun oder Institutionen so machen.
Ja.
Weil der große Link, der eben oft fehlt, ist, und ich habe Anatomie auch so gelernt. Ich habe das alles auswendig gelernt im ersten Semester.
Haben wir alle so gelernt, ja.
Muskelaktionen.
Genau.
So, ich konnte das alles, ich habe meine Anatomie-Klausur geschrieben, cool. Inzwischen musste es auch damals eigentlich nicht auswendig lernen. So, du kannst es ja einfach googeln. So, googelst Funktion von Muskel, bla bla bla. Und das googelst du und dann spuckt dir das aus. Und dann steht da Funktion, bla 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 bla. Und da steht die Lehrbuchdefinition. Aber
weißt du,
es sollte Muskelaktion bedeuten.
Ja, ja, und weißt du, was ich dir sage? Du googelst. Pass auf, kann ich dir sagen. Auch da habe ich mich vorbereitet.
Ey, der Andi war noch nie so vorbereitet auf eine Folge.
Ja, es hat mir Spaß gemacht gestern tatsächlich. Moment.
Ich wusste ja auch, dass du da Spaß dran findest.
Also, Funktion von dem Rectus Abdominis. Jetzt pass auf. Und da sind wir nämlich bei dem Problem. Ventralbeugung des Rumpfes.
Mhm.
Was stimmt, natürlich.
Ja.
So, aber es ist trotzdem zu unspezifisch. Was soll es bedeuten? Ventralbeugung des Rumpfes. Das ist genau das Problem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Wie beugt sich der Rumpf? So. Und da müsste stehen, Flexion der Wirbelsäule.
Bei fixierten Becken vielleicht sogar noch dazu.
Vielleicht sogar noch dazu, genau. Also so, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das heißt, du googelst dann irgendwas und kriegst genau bestätigt, was deine Argumentation nährt. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem.
Ja, ist es. Und das weitere Problem, da wollte ich eigentlich gerade drauf hinaus, so du lernst die vermeintlich funktionelle Anatomie, indem du ganz viele Muskelaktionen entweder auswendig lernst oder du googelst sie einfach. Und dann der nächste Schritt in deinem Verständnis für Bewegung ist, du lernst Krafttrainingsübungen.
Genau.
Und daraus setzt sich dein gesamtes, und zwar wirklich dein gesamtes Bewegungsverständnis, dein gesamtes Verständnis für Biomechanik zusammen. Und da klafft halt eine massive Lücke, weil da tatsächliche funktionelle Anatomie nicht beinhaltet ist und normale menschliche Bewegung nicht beinhaltet ist, sondern der Maßstab, den du heranziehst, um Bewegung verständlich und erklärbar zu machen, sind konstruierte, erfundene Krafttrainingsübungen. Und das ist schon deep. Das ist schon sehr, sehr deep, weil das wird überall, glaube ich, so gelehrt. Das heißt, diese große Lücke im Verständnis für tatsächliche menschliche Bewegung, die ist einfach da. Die ist da, wenn du deine Trainerlizenz machst, die ist da, wenn du Sport studierst, I guess. Also wahrscheinlich auch nicht immer, aber bei Doch. Mir war es auf jeden Fall so.
Natürlich bei dir immer. So. Ja, also sorry.
Ja, ich habe immer noch die Hoffnung, dass es da draußen ein paar progressiv denkende Profs und Referenten gibt.
Aber die, woher sollen die es denn haben?
Also woher? Klar, vielleicht haben sie MTMT-Methode gemacht oder so.
Ja, sorry, das soll sich nicht arrogant anhören. Aber
das hat sich super arrogant gerade von mir angehört, aber es ist mir auch egal.
Ja,
in dem Fall.
Puh. Ich meine, ich habe studiert, Ende der 90er Jahre habe ich angefangen zu studieren und habe genau den gleichen Scheiß gelernt, was halt diese Facette anbelangt und viele andere mehr wie du.
Ja.
Das kann einfach nicht sein, Leute. Das ist, deswegen führen wir diese Diskussionen und deswegen kommen wir auch das sind wir wieder bei meinem Branchenrant, deswegen kommen wir als Branche nicht weiter.
Ja, und das ist wirklich, da darf ich auch nicht müde werden, drüber zu reden, über dieses Thema. Da dürfen wir nicht müde werden, drüber zu reden.
Ja.
Weil dieses große Problem, was wir jetzt gerade formuliert haben, das ist das, was uns daran hindert, dass wir Bewegung besser denken, besser verstehen und dann dementsprechend auch bessere Ableitungen zu treffen für die Praxis am Ende des Tages. Wenn wir immer noch sagen, der Muskel macht das, so, wenn das unser Bewegungsverständnis ist, dann haben wir ein Problem, weil menschliche Funktion und menschliche Bewegung in der echten Welt halt deutlich komplexer ist und mehr Faktoren beinhaltet. Und deswegen so dieser Rant, das ist ja auch in der MTMT-Methode drin, nicht nur einmal, was ist denn wirklich funktionelle Anatomie? Was ist denn wirklich Muskelfunktion? Und weil es so komplex ist, ist es auch gar nicht so leicht, das zu definieren. Aber eine Definition, die wir zum Beispiel heranziehen für funktionelle Anatomie, ist, wie verhalten sich Muskeln und Gelenke, während wir gehen und atmen? Weil dann schließen wir diese Lücke zwischen, wir haben Muskelaktionen im Vakuum auf der einen Seite und irgendwelche erfundenen Krafttrainingsübungen auf der anderen Seite, indem wir die zwei archetypischsten menschlichen Bewegungen heranziehen, gehen und atmen. So, die haben wir nicht erfunden, die haben wir nicht konstruiert. Und wir gucken uns an, wie verhält sich unser Bewegungssystem in diesen Bewegungen. Und das ist ein sehr nützliches Tool, um tatsächlich zu verstehen, wie unsere Anatomie funktioniert. Und das ist ein sehr gutes Tool, um tatsächliche Biomechanik zu verstehen. Auch das ist ein weiteres Ding, was wir immer wieder thematisieren. Es gibt einen Unterschied zwischen Mechanik und Biomechanik. Und auch das wird nicht gesehen. Das wird oft nicht gesehen. Dass man da schon eine gewisse Trennung, glaube ich, vornehmen muss. Mhm. Weil eben das, was oft unter Biomechanik verkauft wird, ist eben oft reine Mechanik. Das sind Verständnis für Hebel und wir wenden Newtonsche Mechanik an, auf menschliche Bewegung und so weiter. Und das ist ein wichtiges Element. So, Mechanik steckt ja in Biomechanik drin, obviously. Das heißt, es ist nicht irgendwie unnütz, das ist Basiswissen. Es ist ultra wichtig, dass wir diese mechanischen Basics verstehen. Dass wir wissen, wie ein Hebel funktioniert. Zum Beispiel, was ist ein Lastarm, was ist ein Kraftarm. So diese ganzen Sachen, das ist super, super wichtig. Aber wenn wir dabei bleiben, bei diesem mechanischen Verständnis, dann klammern wir das Bio eben aus. Und das Bio beinhaltet den lebenden menschlichen Organismus. Mit einem Nervensystem. In einem komplexen, dynamischen System, wo die Dinge alle miteinander verbunden sind. A.K.A. du kannst dir nicht die Aktion von einem einzelnen Muskel anschauen und sagen, der Muskel macht das, Punkt. Und damit ist meine Argumentation quasi beendet. So, weil so funktionieren wir nicht. Da kommt Biotensegrity ins Spiel und so weiter und so weiter. Diese ganzen, ich sag mal, fortgeschritteneren Konzepte, die es einem ermöglichen, eine realistischere Vorstellung von tatsächlicher Biomechanik zu erlangen. Mhm. Mhm. Und an der Stelle, by the way, kleiner Plug, das neue Buch von Andreas Pürzel, Fleisch und Maschine. Wenn ihr diese ganzen mechanischen Basics auf einem hohen Niveau lernen wollt, was ich euch extrem empfehlen würde, wenn ihr Bewegung verstehen wollt, dann schnappt euch Fleisch und Maschine, das neue Buch von Andy Pürzel, wo es genau darum geht. So, da ist Anatomie drin, Biomechanik drin, da könnten wir uns mit dem Andy drüber austauschen und diskutieren, inwieweit da drin quasi Biomechanik beschrieben ist.
Oder was wir ja schon haben.
Was wir schon ein bisschen gemacht haben und in der Zukunft bestimmt auch mal machen werden, da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, ja. Und auch das, da gibt es keine harte Grenze, das verschwimmt natürlich. Ja. Und mit dem Code MTMT bekommt ihr 10%, glaube ich,
ich denke, auf
dieses Buch. Und ich kann es sehr, sehr empfehlen, alleine, weil die Dinge extrem gut visualisiert sind in diesem Buch. Wir reden gerade über Anatomie und Biomechanik und ihr wisst ja, wie schwer uns das fällt. Ohne Bilder ist es tausendmal schwerer, das Ganze zu checken. Und auch das habe ich schon mal auf Instagram gesagt, der Andi hat diese ganzen Zeichnungen selber gemacht, was ich ziemlich sick finde, ehrlich gesagt, in dem Buch. Mhm. Vielleicht hat er doch einen Ghost, nicht einen Ghostwriter, sondern einen Ghost Painter oder so.
Vielleicht, ja.
Nee, aber ich weiß es ja. Ich meine, der macht es ja teilweise auch live auf Instagram, dass er Sachen malt und so weiter. Also große Empfehlung, wenn ihr Bewegen besser verstehen wollt. Leute haben uns immer gefragt, welches Buch könnt ihr empfehlen für Biomechanik? Und es gab bis jetzt keins, zumindest deutschsprachig keins. Und auch englischsprachig immer nur so, ich musste mir das Wissen da immer krass zusammensuchen aus ganz vielen Quellen. Und jetzt gibt es da ist ein Buch und da steckt sehr, sehr viel drin. Und alles, was da drin steht, ist die Basis. So. Okay. Genug Werbung gemacht für Intelligent Strength beziehungsweise Andy Pürzel. Aber ich bin einfach sehr, sehr überzeugt von diesem Buch.
Was ist denn jetzt, wenn man jetzt für deinen Diskussionspartner so ein bisschen die Lanze brechen will? Kann man das? Und wie?
Ja, kann man. Und das ist auch was ich immer mache bei sowas. Also für mich mental. Mhm. Dass ich mir denke, so, dass ich nicht irgendwie sauer werde und denke, wieso checkt der das nicht? So ein Arsch oder so. Naja, wenn du es halt so beigebracht bekommst in deiner Ausbildung zum Trainer oder zum Physiotherapeuten und dir das halt als die Wahrheit und so ist es verkauft wird, naja, was willst du denn annehmen? Also, weißt du, so, wenn du jetzt von Schuld sprichst, was auch irgendwie vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber so, wessen Schuld ist es denn, dass dieses Verständnis nicht da ist? Ist ja nicht seine Schuld. Ist nicht die Schuld von egal wie vielen Leuten da draußen, die denken, sie verstehen, wie Bewegen funktioniert. Weil da kommt dein Lieblingssatz oder einer deiner Lieblingssätze ins Spiel, oder?
Ja, ja, natürlich.
Sag ihn.
Ja, du kannst nur wissen, was du wissen willst.
Auch das ist gar nicht so ein schlechter Satz, aber eigentlich geht er anders.
Ja. Du kannst nur sehen, was du weißt.
Du kannst nur sehen, was du weißt.
So, ist ja klar. Worauf ich nur hinaus will, ist doch einfach genau der Punkt. Es gibt ja so viele Aussagen, die diese Person getroffen hat, aber ich wollte es nochmal eine grundsätzliche holen. Rumpfbeuge geht mit Hüftbeuge einher. Es geht nicht anders. So.
Da musste ich dann auch ganz, ganz krass ausatmen, als ich das gelesen habe.
Ja, aber ich denke mal, wenn voraussetzend, dass wir seinen Verständnisstand richtig einschätzen, dann kann ich das nachvollziehen, was er da sagt.
Ja, voll, eben. Also wie gesagt, so warum das so ist und das Verständnis dafür, haben wir ja gerade drüber geredet, so ungefähr.
Aber ich will nochmal herausstellen, also so ganz faktisch, ein ganz wichtiger Punkt, warum diese Aussage getroffen wurde, denke ich, ist eben ein Verständnis von menschlicher Bewegung durch konzipierte Übungen im Krafttraining zu sehen.
Ja.
Und davon müssen wir uns abkehren und abwenden, Leute, weil bin der done that. Ich habe das jahrzehntelang gemacht. Ich habe das fast 2 Jahrzehnte lang so praktiziert, dass ich gedacht habe, menschliche Bewegung ist zu bewerten unter der Linse, unter den Maximen von Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, whatsoever. Alles vermeintlich in einer Extensionsstrategie ausgeführt, etc., etc., etc. Das ist doch genau der Punkt, wo wir herkommen als MTMT, wo wir gesagt haben, hey, nein, da gibt es eine bessere Wahrheit. Und so, ich meine, diese Geschichte, wenn ihr den Podcast schon länger hört, das ist ja immer wieder das Gleiche, was wir da erzählen. So, wir sind auf die Suche gegangen nach einer besseren Wahrheit, weil wir mit der Wahrheit, die wir zu dem damaligen Zeitpunkt hatten, an Grenzen gestoßen sind. Und dementsprechend haben wir diese Arbeit auf uns genommen, in diesem andauernden Prozess, weil es ist nicht nie abgeschlossen, wirklich diese Energie da reinzustecken. Und das ist eine geile Energie. So, deswegen sehen wir nicht nur das, was wir vor 15 Jahren gesehen haben, sondern eben jetzt so viel mehr. Und ich glaube, dass diese Person, mit der du diskutiert hast, gestern oder vorgestern, an dem Punkt ist, wo wir eben vor 10 oder 15 Jahren waren.
Ja, oder auch schon, oder auch noch so ein bisschen vor, ich muss immer dran denken, den Podcast gibt es jetzt seit 6 Jahren, auch als wir den Podcast angefangen haben,
ja, absolut,
war unser Verständnis noch ein ganz anderes von Bewegen und Training. Also ihr konntet das ja oder könnt sogar immer noch teilweise live mitverfolgen. Und das ist so ein, das ist schon wichtig. Das ist nicht nur ein, uns geht's nicht darum, eben wir haben Recht, so, weil wir haben die bessere Wahrheit. Es geht ja darum, dass wir mit einem besseren und mit besser meine ich realistischerem Verständnis für diese Themen, für menschliche Bewegung eben einen besseren Job machen können. Und was auch ganz, ganz wichtig ist in diesem ganzen Themenkomplex und es ist vielleicht sogar das Wichtigste ist, mit einer realistischeren Betrachtung bewerten wir Bewegung vielleicht nicht mehr oder ganz anders. Weil eben, wenn du Maximen hast, wie du gerade gesagt hast, wie du früher, Maximen von menschlicher Bewegung sind Kniebeugen, Kreuzheben und so weiter, dann hat man automatisch das verbunden mit einer Idealtechnik in diesen Bewegungen. Mhm. Und danach bewertet man Bewegung. Das heißt, gute oder schlechte Bewegung, was es bedeutet, machst du daran fest. Mhm. Und dann maßen wir uns an, menschliche Bewegung, dieses wunderschöne, extrem komplexe, elegante Phänomen zu bewerten durch eine extrem engstirnige Sicht auf die Dinge. Und das führt zu Problemen. Und das sind auch, die äußern sich in ganz, ganz, auf ganz verschiedene Arten und Weisen.
Die äußern sich zum Beispiel, indem man denkt, der Hüftbeuger ist verantwortlich für.
Genau, das ist das perfekte Beispiel. Ja. Und das führt dann wiederum dazu, dass wir halt einfach schlechtere, in nicht effektive Interventionen in der Praxis für Menschen verschreiben, treffen, egal ob wir Physios sind oder Trainer sind oder.
Ja.
Und teilweise die Zeit von Leuten verschwenden, vielleicht sogar für gewisse Glaubenssätze sorgen, für Nocebos sorgen, also nicht nur Probleme nicht lösen, sondern Probleme kreieren, wo eigentlich keine sind. Und das machen wir viel zu viel in dieser ganzen Bewegungswelt. Und das ist für mich der absolute Kern von diesem Problem. Das ist eine fehlende Wertschätzung für eben unser Bewegungssystem, wie es wirklich funktioniert, was es alles kann, wie geil das ist, wie anpassungsfähig es ist, wie variabel es ist. So diese ganzen Dinge, wenn wir die nicht respektieren, wenn wir die nicht wertschätzen, dann haben wir ein Problem, weil wir dann meiner Meinung nach den Menschen, der vor uns steht, nicht die Wertschätzung entgegenbringen, die jeder Mensch verdient hat, mit dem wir arbeiten.
Oh, jetzt wird es schon wieder ziemlich deep und philosophisch, aber ja.
Ja, aber das ist runtergebrochen ist es das.
Und
das ist, warum es mich so interessiert und warum es mir extrem viel Spaß macht, mich selber in diese Dinge reinzuarbeiten und auch diese Dinge zu vermitteln anderen Leuten.
Absolut.
Weil ich eben, ich ordne dem einen extrem hohen Wert zu. Einen extrem hohen Wert in der echten Welt. Und nicht nur ein mentales Masturbieren von, hey, ich verstehe, wie Bewegen funktioniert und ich kann es dir geil erklären. So, wenn das meine Motivation wäre, dann wäre das keine gute Motivation. Dann wäre das eine rein egoistische, ich will geil mein Ego boosten Motivation. So, und natürlich steckt es immer mit drin. Mein Ego steckt natürlich in diesem Prozess mit drin. Aber so, davon bin ich das ist eine tiefe Überzeugung von mir. Und das sind ja auch so Dinge, die sind mir erst so ein bisschen klar geworden, weil mit der Motivation habe ich nicht angefangen, da irgendwie reinzutauchen in das Thema. Ja, rant over, aber das ist so ein bisschen, es geht hier nicht, das haben wir am Anfang gesagt, es geht nicht um dieses eine Missverständnis in irgendwelchen Instagram-Kommentaren, so nobody cares, wirklich, es ist ein Instagram-Post, so in der Woche hat den jeder vergessen, es ist wirklich, es ist wurscht.
Ich nicht.
So, du nicht. es geht um das große Ganze und auch wenn es jetzt vielleicht auch ein bisschen hochtrabend geklungen hat, was ich gerade gesagt habe, so, das ist echt, das ist kein, das sage ich hier nicht einfach nur dahin, weil es irgendwie toll klingt.
Ich denke auch, dass alles, was du jetzt gesagt hast, birgt ja auch so viel Potenzial. Und jetzt werde ich auch ganz fundamental, mit Menschen ganz anders zu arbeiten, als wir es defizitär bisher gemacht haben.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir, wenn wir anerkennen, dass unser Bewegungssystem halt wunderschön ist und einfach so viel Potenzial in sich hat, am Ende des Tages bin ich wieder bei meinem Modus operandi, sich selbst zu heilen, wenn wir ihm die Möglichkeit geben. Und wenn wir das erkannt haben, dass es eben nicht nur, ich sag mal, absolute Maximen gibt, so wie auch FMS ist für mich da ein super Beispiel. Das ist ein Bewertungssystem, das einfach von falschen Grundlagen ausgeht. Wo menschliche Bewegung in ein Konzept gepackt wird und daran hat man sich zu orientieren. Das ist an sich schon ein Denkfehler, weil es einfach extrem reduktionistisch und auch da schon defizitär bewertet wird. Und wenn wir eben genau das Gegenteil machen und wenn wir die Möglichkeit haben, dem Menschen und sein Bewegungssystem in seiner, wie du gesagt hast, vollen Schönheit tatsächlich einfach zu sehen, haben wir viel mehr Lösungsmöglichkeiten, um gewisse Thematiken, ich sage jetzt nicht mal Probleme, sondern Thematiken anzugehen und mit ihnen zu arbeiten. Also für mich ist so, deswegen bin ich auf FMS gekommen. Ich kann mich an eine ganz, ganz frühe Podcast-Folge erinnern, wo wir Overhead Mobility irgendwie mal thematisiert haben. Und wie viel Grad Schulterflexion es gibt und wie viel endgradige Range of Motion durch eine Extension vermeintlich der LWS geschaffen wird und nicht mehr eigentliche Bewegung im Schultergelenk passiert. Etc., etc., etc. Und dann habe ich gesagt, dass vermeintlich Leute, die letztendlich nicht kompensatorisch, also jetzt in großen Anführungsstrichen, in dem Kontext Schulterflexion auf 180 Grad, wenn die das nicht können, werden sie eben wahrscheinlich keine kompensatorische haben, weil sie ihre Wirbelsäule nicht dazu bewegen. Aber jemand, der anstrebt, ich muss dahin kommen, der wird auf Biegen und Brechen versuchen, dahin zu kommen mit allen möglichen Mitteln. Also bei einem Overhead Squat in einem FMS zum Beispiel. Und das ist so ein Beispiel, das habe ich vielleicht jetzt wie so oft kompliziert erklärt. Aber am Ende des Tages geht es mir einfach darum zu sehen, dass wenn wir nicht diese absoluten Bewegungsmaximen haben, also menschliche Bewegungsfähigkeit, so nenne ich es jetzt einfach mal, ich will jetzt gar nicht sagen Ranges of Motion oder Beweglichkeit, sondern Bewegungsfähigkeit nicht zu bewerten in Übungen, die wir konstruiert festgesetzt haben, sondern uns eher anschauen, was Menschen in gewissen Kontexten können, ganz, ganz individuell, dann haben wir die Grundlage, ich sag mal, zeitgemäß und progressiv zu arbeiten und nicht eben, ja, menschliche Anatomie in Krafttrainingsübungen zu messen. Das muss einfach aufhören.
Es muss aufhören.
Ja, es ist einfach so, ich meine, dieses Gespräch haben wir so oft und diesen Rant, und es ist ja, es ist eine Ode an die Möglichkeit, die jeder von uns hat. Und nochmal, mein Ursprungsgedanke war ja ein ganz anderer. Wenn wir nicht kategorisieren und wenn wir nicht sagen, hey, du hast aber eine schlechte Overhead-Mobility oder sonst was, sondern wenn Menschen halt einfach trainieren und sich bewegen lernen und natürlich, dann sind wir auch wieder bei dieser Diskussion, ja, aber ich muss mich doch an irgendwas orientieren. Muss man das wirklich? Und was sind die Orientierungsmöglichkeiten? Sind die wirklich metrisch messbar oder sind die sehr, sehr individuell und wahrscheinlich dementsprechend auch eher weich und nominal skaliert? So. Du hast es gerade richtig gesagt, wenn wir als Trainer und Therapeuten den Menschen sehr, sehr individuell und sehr, sehr funktionell entgegentreten, also uns wirklich anschauen, was will dieser Mensch können zum Beispiel, dann kann ich einen viel besseren Job machen, als wenn ich von vornherein in meinem Kopf ein gewisses Konstrukt habe. Ich nehme wieder ein FMS als Beispiel und versuche extern zu bewerten, was dieser Mensch doch können müsste.
Ja.
Ohne, und das ist ja noch viel schlimmer.
Ohne Kontext.
Ohne Kontext und ohne überhaupt wirklich zu verstehen, wie tatsächlich funktionelle Anatomie wirklich, ich sag mit Absicht, passiert. Hm. Also wirklich in einem dynamischen Kontext.
Die vier Dimensionen der Anatomie und so weiter kommt
genau,
auch mit rein. So
genau das meine ich damit.
Ja, von daher ist, wie unsere Anatomie passiert, trifft es ganz gut. Das ist ja auch so ein Modell, was ich irgendwie für die MTMT-Methode gebaut habe. So das Verständnis von Anatomie, und darüber haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen, das ist aber auch ein Teil davon, dass Anatomie halt sehr, sehr oft zweidimensional gedacht wird. Mhm. Obwohl uns klar ist, dass wir uns in drei Dimensionen bewegen und uns eigentlich sogar klar sein wollte, dass wir uns in vier Dimensionen bewegen, weil wir uns halt auch noch durch die Zeit bewegen. Ja. Wir bewegen uns durch Raum und Zeit. Und auch das sind so, das ist einfach, das ist die Welt, in der wir leben. Ja. So, wir bewegen uns durch Raum und Zeit immer. Aber wir denken dann, und vielleicht auch gar nicht aktiv, das sind ja so unterbewusste Denkprozesse, die im Hinterkopf von jedem Coach und Physio und so weiter vorgehen, wenn er irgendwie über Bewegen nachdenkt. Wir denken natürlich ganz, ganz viel in Strichmännchen und Hebeln. Da sind wir wieder beim Thema Mechanik, was eben die Basis darstellt. Aber die Frage ist, kannst du diese Basis erweitern um zum Beispiel Dreidimensionalität schon mal, dass du eben verstehst, dass ein Hüftgelenk zwar sich beugen und strecken kann, wieder zurück zur ursprünglichen Thematik, aber dass ein Hüftgelenk auch nicht rotieren kann, weil es halt eine Kugel in einer Gelenkpfanne ist. Mhm. Das heißt, dass eben, da sind wir dann runtergebrochen bei dem Thema, dass jede Bewegung Rotation ist und wir eine Kategorisierung geschaffen haben mit zum Beispiel dem Bewegungsebenen. Wir haben die Sagittalebene, die Frontalebene, die Transversalebene. So, das ist ein von Menschen geschaffenes Konstrukt, ein Koordinatensystem, ein Modell, das uns erleichtern soll, über Bewegung nachzudenken oder auch zu sprechen und so weiter. Aber es ist eben nur ein Modell, das ist eine Vereinfachung, eine sehr reduktionistische Vereinfachung der echten Welt, der vierdimensionalen Realität. Und auch das sind Dinge so, die müssen uns einfach mal bewusst sein und uns muss, glaube ich, klar sein, eben was das wirklich bedeutet. Weil das ist so, am Anfang klingt es so, oh ja, oh, MTMT hat gesagt, Bewegen ist vierdimensional, die halten sich wohl für die Allerklügsten und so. Seitdem ich das so sehe, verstehst du natürlich auch erstmal, was für krasse Limitationen du in deinem Denken und in deinem Verständnis hast. Also auch das ist natürlich, und das ist, glaube ich, auch immer so eine Motivation, sich damit zu beschäftigen oder nicht damit zu beschäftigen. Kannst du es ertragen, dass du eben nur an der Oberfläche kratzt und relativ wenig wirklich verstehst von Bewegung. Wenn du das nicht ertragen kannst, dann bleib bei deinem zweidimensionalen Strichmännchenverständnis von Bewegung, weil, und das ist auch eine Lanze, die ich brechen will, und ein Punkt, den wollte ich eigentlich ganz am Anfang sagen, man kann auch, egal ob Physio oder Trainer, einen sauguten Job machen ohne dieses extrem tiefe Verständnis. Das ist auf jeden Fall möglich. Das heißt nicht, dass du automatisch keinen guten Job machen kannst, wenn du nicht so ein tiefes Bewegungsverständnis hast. So, auch das ist ja ein Struggle, den ich immer wieder habe. So braucht's das wirklich, diese tiefe Beschäftigung. Auch darüber haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesprochen. Und das ist eine Frage, die ich mir dauerhaft stelle. Braucht's das, beziehungsweise bis zu welchem Ausmaß braucht's das? Und wann stehen wir uns dann selber im Weg, weil wir die Sachen zu sehr verkomplizieren und zerdenken und so weiter? Mhm. So, wo ist da die Grenze, wenn du so willst und so weiter. Das sind Gedanken, die ich mir permanent mache in diesem Themenkomplex. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Aber wenn du es ertragen kannst, mit dieser Unsicherheit zu leben, dann ist es ziemlich cool, wenn du da ein bisschen reingehst und gewisse Prinzipien von Bewegen halt respektierst. Und das dein internes Modell von Bewegung prägt, also eben so dieses Unterbewusste, was stellst du dir vor, was läuft in deinem Hinterkopf ab, wenn du, keine Ahnung, dir die Kniebeuge von deinem Kunden anguckst, zum Beispiel.
Weißt du, du sprichst immer von Unsicherheit und so. Und ich glaube, dass du vor allem zum Ausdruck bringen möchtest, dass wir nicht so sein dürfen, wie ich zum Beispiel war vor 15 Jahren. Also weißt du, so absolut überzeugt von von meinem Wissen, absolut überzeugt von meiner Erfahrung. Und das ist die einzige Wahrheit und so funktioniert's. Unsicherheit ist für viele von euch, die jetzt zuhören, vielleicht auch so ein Wort, das zu negativ konnotiert ist. Ich glaube, was du damit meinst, ist ja wirklich so, dass man sich nicht als so I know it all darstellt, sondern dass man die Mannigfaltigkeit und die Komplexität anerkennt und sie eher feiert. Weil bei mir ist es mittlerweile so, dass ich diese ganzen Deep Dives, die wir zusammen gemacht haben und so weiter, das ist halt einfach eine geile Arbeit gewesen. Die war anstrengend, aber die war höchst sinnstiftend, um jetzt wieder rauszoomen zu können und die Komplexität und die Mannigfaltigkeit des menschlichen Systems einigermaßen verstanden zu haben, nicht davon überrollt zu werden, sondern im Gegenteil einfach zu sagen, hey, jetzt habe ich das alles so reingezoomt gelernt und bin die ganzen Rabbit Holes nach unten gekrochen und jetzt gehe ich wieder an die Oberfläche und jetzt mache ich einfach.
Und das ist auch das Schöne dran, dass sich das am Ende des Tages dazu ermächtigt, dass du viel mehr einfach machen kannst.
Genau, das ist der Punkt.
Viel mehr deine Kunden einfach machen lässt.
Ganz genau.
So, Bewegung erleben, die Leute, die bewegen, erleben lassen.
Genau.
Und ihre eigenen Erfahrungen sammeln, statt mit dem erhobenen Zeigefinger daneben zu stehen und zu sagen, nein, das ist falsch.
Das muss so sein.
Richtig, und das hatten wir ja vorhin, so dieses Thema Bewertung. Je weniger wir Bewegung bewerten, also als gut oder schlecht, so, desto besser in ganz, ganz vielen Fällen. Und eben, ich habe es schon gesagt, so für mich sind die zwei Begriffe, die da so wichtig sind Respekt und Wertschätzung. Mhm. So, darum geht's wirklich. Mhm. Dass wir unser Bewegungssystem respektieren, dass wir respektieren, was wir wissen und was wir nicht wissen und dass wir das wertschätzen.
Und deswegen ist aber nochmal, deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort
dann
Unsicherheit.
Dann ist es kein Mangel mehr.
Genau, dann ist es kein Mangel, sondern einfach nur ein ich glaube, der Manolo spricht immer von Potenzialen, oder?
Mhm.
Das ist einfach halt ein unglaublicher Raum für Potenzial und für Entwicklung. Shoutout Manolo. Und genau das ist der Punkt. Deswegen will ich einfach nochmal feststellen, dass Unsicherheit so, dass das nicht falsch verstanden wird, sondern dass man einfach nur die Komplexität anerkennt und eben halt nicht paralysiert wird deswegen und sagt so, boah, scheiße, jetzt darf ich gar nichts machen, weil mit dieser Thematik sind wir ja auch regelmäßig konfrontiert.
Dauerhaft konfrontiert.
Ja. Und zwar von unseren Kunden, wir aber natürlich auch von anderen Coaches, die wir ausbilden. Und für mich ist, das Wort ist noch gar nicht gefallen, Selbstorganisation. Das ist so ein wichtiges Wort in diesem Kontext auch.
Ja.
Unser System wird sich immer selbst organisieren und wir als Trainer und Therapeuten machen unseren Job dann gut, wenn wir der Selbstorganisation unseres Systems nicht im Weg stehen, sondern wenn wir das System ermächtigen, sich selbst zu organisieren, aka dann zu heilen, stärker zu werden, schmerzfreier zu werden, fill in the blank, alles was du eben willst, kannst du haben.
Schultern aufzubauen.
Ja, zum Beispiel. Aber das ist genau der Punkt.
Kleines Beispiel dazu. Ich glaube, das sollten wir öfter machen, so praktische Beispiele, wenn wir wieder in so unseren philosophischen Modus reinkommen. Nehmen wir mal das Beispiel Schulterblätter, scapulohumeraler Rhythmus. Du musst deine Schulterblätter stabilisieren im Training. Ja, immer noch so ein Mythos, der wahrscheinlich so im Mainstream-Fitness-Game immer noch so gesehen wird. Wir starten mal mit dem scapulohumeralen Rhythmus. Das ist einfach nur.
Ah, warte mal kurz. Wer kommt zu dir zum. Benchboy oder Benchboy Gang oder wie heißt
ich,
die?
Ich geh zum Benchboy und okay. Zum Mike.
Ja, da kannst du das gleich mal
im Internet drin. Ja, die sind ja auch im Game.
Ja.
Die wissen das.
Sehr gut.
Der scapulohumerale Rhythmus beschreibt das Zusammenspiel zwischen deinem Schulterblatt und deinem Oberarmknochen, während du deinen Arm durch den Raum bewegst. Ganz grob. Sagen wir, du hebst deinen Arm, dann muss dein Schulterblatt bis zu einem gewissen Anteil nach oben rotieren und dein Humerus muss auch zu einem gewissen Anteil nach oben rotieren. Nebenbei passiert es auch in allen Ebenen, also dein Schulterblatt kippt auch nach vorne, nach hinten, nach außen, nach innen. Dein Humerus rotiert, während du das machst, um die eigene Achse und so weiter. Dein Brustkorb spielt auch eine Rolle. Das heißt, den Arm über Kopf zu heben, wenn du es reingezoomt biomechanisch betrachtest, ist saukomplex in dieser scapulohumerale Rhythmus. Ist geisteskrank komplex. Alle Muskeln, die irgendwie entweder die Scapula mit dem Brustkorb verbinden oder den Humerus mit der Scapula verbinden oder den Humerus mit dem Brustkorb verbinden, spielen dabei irgendeine Rolle. So, okay. Hirn explodiert. Niemand hat irgendeine Chance, das wirklich, wirklich zu verstehen. Aber das ist gar nicht schlimm, weil der scapulohumerale Rhythmus passiert einfach. Wir müssen den nicht trainieren, wir müssen den nicht zerlegen, wir müssen den nicht analysieren. Unser System macht das einfach. Wenn wir den Arm über Kopf heben, findet dieser Rhythmus einfach statt. Wann findet dieser Rhythmus nicht statt? Wenn wir denken, wir wissen besser, wie es funktioniert. Und wir sagen, nein, nein, du musst, wenn du Seitheben machst, dein Schulterblatt nach hinten unten ziehen und da fixieren. Oder wenn du Überkopfdrücken machst, musst du dein Schulterblatt da willentlich, durch willentliche muskuläre Kontraktion festhalten. Dann machen wir genau das, was du gerade gesagt hast. Dann stehen wir der Selbstorganisation unseres Bewegungssystems im Weg. Dann denken wir, dann maßen wir uns an, dass wir wissen, wie es besser geht. Dass wir es besser wissen als unser Bewegungssystem. Und ich spreche auch immer wieder von der unendlichen Weisheit unseres Bewegungssystems, die einfach inhärent diesem System innewohnt. Und wenn wir die nicht respektieren, dann können wir hergehen und sagen, ja, nein, nein, du musst dein Schulterblatt nämlich stabilisieren, weil, und dann extrem falsche Erklärung, was auch immer die Erklärung ist. Sie kann nur falsch sein, die kann nicht richtig sein. Es geht nicht, es ist nicht möglich. Und das ist ein Beispiel dafür. Und das ist so, es ist, denke ich mir auch so, dann erkläre ich den scapulohumeralen Rhythmus und auch das ist so, eigentlich ist es unnützes Wissen. So, ja, okay, wenn ich meinen Arm hebe, dann über die ersten 90 Grad bewegt sich verhältnismäßig deine Scapula viel mehr als dein Humerus. Das heißt, es kommt verhältnismäßig mehr Rotation irgendwie von deinem Schulterblatt als von deinem Oberarm. Und nach 90 Grad ist es andersrum und dein Humerus rotiert verhältnismäßig deutlich mehr als deine Scapula. Ja und? Also ich weiß das jetzt und ich kann es erklären und ebenso Nerds wie wir und viele von euch wahrscheinlich auch sind dann so, ja geil, geil, geil. Ich glaub, aber was bringt es uns für die Praxis wirklich?
So, das bringt dir schon was, Quiz.
Ich weiß, dass es was bringt. So, naja, sonst wäre es nicht irgendwie Inhalt von der MTMT-Methode so weiter und so weiter.
Du kannst es so bewerten, weil du quasi on Detail dich darum bemüht hast, es zu verstehen.
So. Ich tue es übrigens nach wie vor. Bin da immer noch. Ja, aber wenn ihr geile Paper habt zum scapulohumeralen Rhythmus oder auch zum scapulothorakalen Rhythmus, dann schickt her.
Ich denke, dass es total wichtig ist, dass Leute die Möglichkeit haben, sich darüber eben anzunähern. Und die Grundsätzlichkeit, worüber wir heute sprechen, ist doch weiterhin die Betrachtung, was ist Aktion und was ist Funktion, wenn man so will. Und wenn du den Körper, wie wahrscheinlich glaube ich, vermuten zu können, deinen Gesprächspartner eben nur Muskelaktion kennt und vielleicht auch versteht, dann ist für so einen Menschen auf alle Fälle die Möglichkeit der Heranführung von dem Prozess, den du gerade beschrieben hast, definitiv sinnvoll. Weil du brauchst ja irgendwie eine Argumentationsgrundlage. So, sagen zu können, unser Bewegungssystem hat eine unglaubliche Weisheit und wird jegliche Bestrebung eines Menschen immer übertreffen. Ja. Und dann eben wieder so dieses Verständnis, du musst die Schulterblätter in irgendeiner Position fixieren. Ja, in welchem Kontext ist es wichtig? Also sicherlich nicht, um etwas zu verbessern, weil es eben einen Kontext gibt, ja, eine Krafttrainingsübung. Das heißt, diese Heranführung im Verständnis, was du gerade beschrieben hast, ist definitiv natürlich schon wichtig.
Weil es ein großes Stück Humble Pie ist am Ende des Tages, oder? So ist mir gerade aufgefallen. Eigentlich, übrigens.
Es ist der Humble Pie.
Das ist Bescheidenheitskuchen. Großes Stück Bescheidenheitskuchen.
Ja.
Ist zum Beispiel dieses Beispiel, dass man versteht, wie der scapulohumerale Rhythmus denn wirklich funktioniert. Und also genau das so. In was greife ich da eigentlich gerade aktiv ein, indem ich meinem Kunden sage, nein, 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 du musst dein Schulterblatt hier und hier fixieren. So, was mache ich eigentlich damit, indem ich diesen Cue gebe? So, das ist halt wichtig, weil dann, das ist so ein bisschen so, komm, ich nehme dich mal mit, wir gehen hier mal kurz rein ins Biomechanik-Rabbit-Hole, ich zeige dir mal so ein paar Sachen, hier, so funktioniert übrigens das, so funktioniert übrigens das, und dann bist du so, vielleicht sollte ich einfach dem, wie mein Kunde sich bewegt, ein bisschen mehr Vertrauen schenken und es eben nicht als negativ bewerten, weil ich XY gelernt habe und weil ich mir über Zeit gewisse Glaubenssätze angeeignet habe. Durch eine unvollständige Ausbildung am Ende des Tages ist es ja das.
Ja.
Ja, schön.
Sind wir ganz schön abgedriftet wieder.
Ja, aber halt auch genau in die Richtung, in die wir abdriften mussten.
Ja, ja, absolut. Ja, du hast vollkommen recht.
Und apropos Bescheidenheitskuchen. Jetzt fällt mir kein guter Übergang ein, aber ich trinke gerade einen leckeren Proteintee.
Ich habe dich vorhin schon beobachtet und habe mir wieder gedacht, so, warum macht er mir keinen? Aber
ja. Boah, das war echt, stimmt, da hätte ich schon mal fragen können. Gell? Du machst mir auch immer was von deinen Kreationen.
Ich sag's euch, Leute, ich mache was mit, wirklich.
Aber ja, jetzt kalte Jahreszeit und einer meiner Favorites ist gerade Honey Green Tea, heißt es Isoclear, glaube ich. Ihr macht euch nur die Hälfte, das ist ganz, ganz wichtig. Das Gespräch hatte ich gestern beim Java, das ist so geil. Ihr macht euch normales Wasser rein. Hälfte von dem Shaker voll. Macht euch euren Shake und dann füllt ihr den Rest mit heißem Wasser auf. Macht nicht den Fehler, dass ihr euch den ganzen Shake mit heißem Wasser macht, dann macht ihr das Pulver rein und dann shaket ihr. Das Zeug schäumt so brutal auf. Ja, aber das hat's mir gestern erzählt, er hat irgendwie so ein Flexpresso gemacht, mhm, halt auch mit heißem Wasser. Zum ersten Mal, wusste nicht, was da passiert. Und dann wollte er so ganz vorsichtig, weil er schon gemerkt hat, da baut sich fieser Druck gerade auf, wollte er so ganz vorsichtig den Shaker aufmachen. Er ist natürlich komplett explodiert und so die ganze frisch gestrichene Küche ist erstmal voll mit Flexpresso bei ihm zu Hause in seiner neuen WG. Nice. Und ich hatte eine Situation, da habe ich das gleiche gemacht, da habe ich mir auch halt so meinen Kaffee irgendwie gemixt mit ein bisschen Proteinpulver, geshakt. Und ich wusste nicht, dass es so funktioniert. Das war mein erstes Mal. Und dann stand ich in der Küche und habe meinen Shaker aufgemacht. Und das Ding ist mir um die Ohren geflogen. Und es war so krass, dass an der Decke von meiner Küche einfach halt so fette braune Flecken danach waren, weil ich halt so Schokoeiweiß mit Kaffeegemisch einfach an die Decke geblastet habe. Ja. So. Und ich weiß noch, als ich aus der Wohnung ausgezogen bin, war so die Abnahme. Und dann bin ich so mit der Vermieterin durch die Wohnung und dann stand sie in der Küche. Und ich war so, bitte schau nicht nach oben. Und keine Sorge, sie hat nicht nach oben geschaut.
Sehr gut.
Die Flecken sind immer noch an der Decke. Also wenn ihr euch ein heißes Proteingetränk macht, so long story short, dann seid bitte vorsichtig, Leute. Und ja, genau, ich mag meinen warmen Green Tea Honey Isoclear Shake sehr gerne jetzt im Winter.
Du magst vor allem auch die neuen Shaker gerne, gell?
Die neuen Shaker sind genius. Haben wir ja in der letzten Folge oder vorletzte Folge.
Die sind tatsächlich wirklich gut.
Haben wir sie beworben.
Ja.
Die sind einfach gut. Und was auch gut ist, ist, dass ihr mit dem Code MTMT den vollen maximalen Rabatt bei ESN bekommt.
Immer.
Always immer. Wir machen das jetzt seit 3 Monaten, glaube ich, ist jetzt unsere Partnerschaft mit ESN. Und an der Stelle wollte ich auch nochmal hier im Podcast Danke sagen an alle, die mit unserem Code bestellen. Ihr unterstützt uns damit direkt. Und das finde ich einfach, ich finde es schön. So, das ist auch einfach ein schönes Mittel irgendwie. Ich meine, ganz viele Leute haben ihre Codes, Leuten eure Wertschätzung zu zeigen, so welchen Code verwendest du. Das ist vielleicht irgendwie ein bisschen weird, aber heutzutage läuft es halt so.
Es ist halt so. Genau.
Und ja, viele von euch benutzen unseren Code und das finde ich einfach schön. Das freut uns.
Das ist wunderschön.
Das ist wirklich wunderschön.
Ja.
Und probiert es mal mit dem Green Tea Honey mit warmem Wasser. Meine heutige Empfehlung.
Soll ich auch noch ein warmes Getränk beisteuern?
Sehr gerne. Ich habe nur darauf gewartet, wann endlich deine.
Also halt einen klassischen Kakao. Kakao
natürlich.
Klassischen Kakao.
Okay.
Ja, es ist nicht so.
Unter 10 Zutaten oder was?
Ja, doch. Unter 10. Aber es ist halt Schokoeiweiß. Unter 5
auch?
Ja.
Okay, was ist denn jetzt los?
Ja, so aber
kenne ich dich gar
man
nicht.
Man könnte es aber auch auframpen, auf über 5 könnte man auch machen. Also Schokoeiweiß, dann natürlich nochmal Kakao, so, dass es halt noch kakaoiger wird, weil je nachdem, was man eben für ein Produkt verwendet, also zum Beispiel.
Der nimmt ja auch, der pure Kakao nimmt die Süße ja auch wieder so ein bisschen raus und macht so eine fette Schokoladigkeit rein.
Genau, diese Schokoladigkeit. Aber weil die Süße rausgegangen ist, kommt bei mir natürlich Ahornsirup mit rein.
Das ist geil. Erst Kakao, um die Süße rauszunehmen, dann aber auch wieder Ahornsirup.
Nein, das ist ja optional, aber ich mag das halt gerne. Also gerade, weißt du, so, wenn man am Abend halt nach Hause gekommen ist, man hat gegessen und so weiter, also bei mir, die Kinder sind im Bett und so, und dann habe ich entweder die Möglichkeit, dass ich halt meinen Bowl habe, ja, weil
dann,
ich noch was essen will. Dann sind
wir wieder bei Instagram und Poker
und
Football.
Oder ich trinke halt einfach so meinen Proteinkakao. So. Oder halt, das hört sich auch so doof an, gell? Mein Kakao, der halt mit Protein angereichert ist, wenn man so will.
Kannst du also, ruhig Protein-Kakao sagen, ist schon okay.
Also so der letzte Protein-Intake, den ich halt habe. Also, und dann kommen halt noch Gewürze dazu. Also Nelke, Kardamom, Zimt, Köstlich, Leute.
Bist schon weihnachtlich unterwegs.
Ja, so. Voll. Also es schmeckt halt auch total gut. Oder halt natürlich auch optional nur Spekulatiusgewürz. Also kann man, ist ja mannigfaltig, was man da machen kann. Und dann natürlich gleich, um das noch fetter zu machen, habe ich immer so eine Mischung. Also ich hab immer eine Milch, aber halt dann auch noch eine Sahne dazu. Dass es halt von vornherein fetter wird. Das ist schon sehr satisfying.
Ja, geil.
Ja.
Ich bin jetzt auch so ein bisschen auf den Trip gekommen, dass ich so abends vorm Schlafengehen mir immer noch mal einen Tee mache und so und noch mal was Warmes trinke. Ich komme mir dann schon so ein bisschen immer wie so ein Opa vor, wenn ich dann so mit meinem Tee da so sitze, bevor ich ins Bett gehe so. Aber es ist schon ein geiler Vibe, also ich mag's. Ist, ja, Team Heißgetränk. Und jetzt ja auch Glühwein-Season und so, also geht los.
Absolut. Team Heißgetränk, also ich verstehe auch, also ich verstehe es nicht. Ich war ja jetzt gerade.
Ich war nie so Tee-mäßig
und morgens,
unterwegs.
Morgens so. Wie abends. Hm. Also so, morgens sowieso, logischerweise.
Ja, gut, mein Wasser, was ich morgens trinke, ist auch so lauwarm-isch.
Aber weißt du, ich war ja jetzt gerade, Shoutout Dani, Shoutout Jörg, war ich ja gerade mit zwei Kumpels unterwegs zum Wellnessen. Und da habe ich jeden Morgen halt Tee gekocht für uns. Und dann haben sie gemeint, warum Tee? Ich trinke doch jetzt keinen Tee. Und sage ich, was, ihr trinkt keinen Tee? Das ist das Erste, was ich mache. Ich stehe auf, gehe aufs Klo, mache meinen Wasserkocher an und mache mir einen Tee. Und habe halt den beiden Jungs halt auch einen Tee hingestellt. Da haben sie gemeint, oh, das ist aber nett. So, und was soll ich jetzt damit machen? Wirklich?
Also erstens ist es super cute, by the way. Ich habe es mir gerade so bildlich vorgestellt, wie sie sich dann so anschauen. So, das ist aber nett. Aber ja, erstmal irritiert. Was macht man mit so einem Tee am Morgen? I don't know.
Das ist doch das Erste, was man macht.
Ja, wenn man mit dir unterwegs ist, weiß man auch nicht, also
ich
was
ganz,
du jetzt damit vorhast. So.
Das stimmt natürlich. Ich habe grundsätzliche Regeln des Lebens habe ich ihnen beigebracht. Jetzt die letzten Tage. So.
Waren sie empfänglich für die?
Ja, ja.
Und
ja.
Eine davon war morgens eine Tasse Tee trinken.
Zum Beispiel. Kennst du ja, Dani und so weiter hat auch natürlich sofort immer gefragt, steht es in deinem Buch? So. Weil mein Buch, das gibt es ja schon seit 20 Jahren. So. Steht es im Buch? Steht es im Buch? Hat er immer gefragt. Dann sage ich, ja, steht auch im Buch.
Das steht auch im Buch.
Ja.
In der Klingseisenbibel.
Ja, schön war's. Also ich hab nochmal, wer jetzt überhaupt noch zuhört und so weiter.
Weißt du, was ich übrigens sehr gern mag?
Was?
Wir machen immer unseren ESN-Plug so und dann driften wir jedes Mal immer nochmal so ein 5-Minuten-Gespräch ab, wo wir über irgendwelche, keiner über sowas reden. Weißt du, auf einmal sind wir bei, hey, was für eine Bedeutung hat eigentlich Tee in deinem Leben? Gespräch, so,
ja,
das liebe ich.
ESN ist der Segway halt in Ernährungsthemen, ist doch gut. Ja. Ganz wichtig nochmal. Es geht nicht darum, wenn wir jetzt heute über so ein Thema gesprochen haben und auch über eine Person, mit der wir diskutiert haben. Ich glaube, wir haben es jetzt schon dreimal festgehalten, jemanden zu denunzieren. Ganz im Gegenteil, es ist wirklich.
Hier, Leute, deswegen habe ich den Hut heute auf.
Ich habe es vorhin im zweiten Anlauf auch verstanden, warum er den heute aufgesetzt hat. Be nice on the Internet.
So. Kein Zufall. Ich habe heute meinen Be nice on the Internet Hut auf. Genau aus dem Grund.
Und es geht wirklich darum, einen Mehrwert zu schaffen. Es geht darum, für uns alle ein besseres, gemeinsames Verständnis zu schaffen. Nicht nur, dass wir angesehen werden als irgendwelche spinnerhaften Exoten.
Werden wir trotzdem safe. Also ja. Alleine, wenn ich mir auch anschaue, wie du heute halt, also der Hut-Style und so. Sorry, aber du battlest danach.
Du bist so oberflächlich. Das ist echt aber ohne Scheiß. Also
heute ist der Podcast der lustigen Hüte, Leute.
Ernsthaftigkeit nochmal.
Sorry.
So, das ist echt wichtig, weil deswegen machen wir den Scheiß. Es geht natürlich immer ums Ego auch, das haben wir vorhin auch schon festgestellt. Mir ging es extrem ums Ego. Ich wollte einfach mehr, besser wissen. So, nachdem ich gedacht habe, ich habe schon das größte Ego und das größte Wissen, habe ich gesehen, nein, Humble Pie und so weiter und am eigenen Leib erfahren und so weiter. Und das müssen wir alle. Wir müssen alle weiterkommen. Wir müssen alle diese Unsicherheit, diese Comfortzone der Sicherheit verlassen und uns in neue Gefilde bewegen, damit wir quasi alle zusammen, diese ganze Branche, in der wir uns befinden, besser machen.
So schaut's aus.
Und ein neues Verständnis auch für, ich sag's mal, für Gesundheit. Ich nehme jetzt mal das Wort Gesundheit in den Mund. Für Gesundheit erreichen. Das ist einfach so viel komplexer als das, was wir uns anmuten, zu verstehen.
Es ist so viel deeper als, was macht der Rectus Abdominis auf jeden Fall.
Ja, genau.
Und ich würde abschließend eben wirklich nochmal sagen, Leute, be nice on the Internet. Ich übe mich darin schon seit längerem aktiv und es ist oft nicht einfach und es ist oft irgendwie frustrierend, wenn man im Internet unterwegs ist. Aber Leute, interagiert doch mal im Internet, versucht es zumindest so mit Menschen, wie ihr im echten Leben mit Menschen interagieren würdet. Das ist so, wenn ihr das als Maxima heranzieht, ich glaube, dann hätten wir auch alle eine bessere Zeit im Internet. Weil so dieses ganze Seltsame, diese Anfeindungen und dass man sich dann immer sofort, dass man sofort getriggert ist und sofort irgendwen in irgendwelchen Kommentaren beleidigt oder so. Das ist, ich weiß nicht, was das ist.
Menschsein?
Ja, aber eben eigentlich nicht, weil würdest du diesen Menschen auf der Straße treffen, dann würde er ganz anders dir begegnen und ganz anders kommunizieren. Also es ist Menschsein, aber es ist Menschsein getriggert durch diese ad absurdum getriebene Form der Kommunikation, ja, im Internet.
Absolut, so. Natürlich.
Und da, das können ganz, ganz viele von uns halt deutlich besser machen. Also eben, bei mir angefangen. Aber das wollte ich nur noch mal droppen, so, weil ich glaube, dass das ist ein großer Teil von dem, was du davor gesagt hast. So, wir müssen vorankommen, wir müssen uns weiterentwickeln als Branche und so weiter. Und wie wir da miteinander umgehen, ist ein großer, großer Schlüssel, ja, dafür,
absolut,
dass wir vorankommen und einen besseren Job machen.
Ja.
Das ist schon auch so wichtig.
Ja.
Also seid einfach lieb zueinander und wir haben euch sowieso lieb.
Sehr lieb, sogar. Alle. Ja.
Und bis bald.
Genau.
Okay, bye.